Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Sendung der Philosophischen Brocken. Ich stelle Ihnen meine Gesprächspartner vor. Das ist auf der einen Seite Arno Böhler, auf der anderen Seite Herbert Rachowitz. Mein Name ist Matthias Flatscher. Der Anlass unseres heutigen Gesprächs ist eine Diskussion nach einer Tagung, die im September 2009 hier in Wien stattgefunden hat. Kontroversiell ist damals der Status der Philosophie bzw. die Zugänge der Philosophie diskutiert worden, und wir haben uns vorgenommen, diese Diskussion nicht auf sich beruhen zu lassen, sondern den Faden dort aufzunehmen, wo er damals für uns unbefriedigend fallen gelassen worden ist. Ich habe, um mich besser vorzubereiten, die beiden Protagonisten unserer heutigen Sendung gebeten, mir einen Leitfaden für das Gespräch zu geben, und beide haben einen ähnlichen Gestus mir gegenüber geäußert, nämlich dass sie sich darum gekümmert haben, mir Texte zu schicken. Arno Böhler hat einen Text über die Kultur der Musen von ihm selbst mir zugesandt, und Herbert Rachowitz hat mir ein Manuskript einer Philosophie-Rundfunksendung zukommen lassen, wo quasi das Fragen und Antworten der Philosophie näherhin expliziert worden ist. Jetzt möchte ich euch beide fragen, vielleicht dich, Arno, gleich am Anfang. Wie würdest du diesen Gestus einer Rückwärtsbewegung, einer Rückbesinnung, auch auf ein Gespräch, das natürlich schon stattgefunden hat, beziehungsweise eine Rückbewegung hin auf einen Text, den du schon geschrieben hast, mit dem Thema der heutigen Sendung Müßiggang zusammenbringen? Kurz vielleicht, dass du erklärst, was unter Muse verstanden werden kann, beziehungsweise wie dieses Gehen in die Muse zu verstehen ist.
Ja, danke. Also zunächst mal, wie bin ich vielleicht überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ich habe ein Buch gelesen von Hans-Dieter Bahr, Zeit der Muse, Zeit der Musen. Und dieses Buch beginnt mit der These, dass Hans-Dieter Bahr selbst, ein deutscher Philosoph, sehr gezögert hat, als er eingeladen wurde, zum Thema Muse zu sprechen. Weil klassisch das Thema Muse natürlich verbunden wird mit einer bestimmten bürgerlichen Bildungsschicht, beziehungsweise eben mit klassischer antiker Philosophie, mit der man eine bestimmte Art von Renaissance zurück zu den Griechen, zu den schönen Geistern etc. verbindet. Und dann schreibt er, hat er doch zugesagt, bei dieser Konferenz mitzumachen, weil ihm immer klarer wurde, dass der Begriff der Muse inzwischen ein Wort für das Unzeitgemäße im Sinne Nietzsches ist, nämlich, dass hier wirklich eine Art von Zeit und Zeitlichkeit gedacht wird in dem Begriff Muse, der heute durch unsere Art, Zeit zu leben, radikal verdrängt wird. Und dass es eigentlich darum gehe, gegen diese Verdrängung anzukämpfen, weil hier etwas ins Out geboxt wird, das zumindest mal würdig wäre, wieder bedacht zu werden. Das fand ich einen höchst interessanten Ansatz, denn wir haben ja schon gesehen bei der Art und Weise, wie wir versucht haben, einen Termin hier zu vereinbaren, dass es nicht einfach war, dass drei Leute gemeinsam einen Termin finden, weil die Zeit, so wie wir Zeit heute leben, durch und durch katalogisiert ist oder kalendariert ist. Das heißt, wir haben jeden Tag einen Termin nach dem anderen, und es gibt eigentlich in normalen Arbeitsverhältnissen, sage ich mal, nicht in erzwungener Arbeitslosigkeit, keine oder sehr wenige Lücken innerhalb der Zeit. Und ich glaube, gerade durch diese Auseinandersetzung mit Hans-Dieter Bahr und seine Art und Weise, wie er dieses Thema wieder ins Spiel gebracht hat, dass der Begriff Muse, wenn wir weggehen, ihn vom 19. Jahrhundert herzudeuten, eigentlich ein Begriff war, der versucht hat, die Lücken der Zeit erfahrbar zu machen. Also in diesem Sinne ist das für mich eine bestimmte Zeiterfahrung, in der ein ganz bestimmter Zeitmodus für Menschen erfahrbar wird, der gleichzeitig auch mit der bestimmten Erfahrung von Zufriedenheit, sage ich mal salopp, im Zusammenhang liegt und da zusammenhängt. Und das ist, war für mich sehr interessant. Also, das heißt, es gibt eine bestimmte Erfahrung von Zeit und Zeitlichkeit, in der eben gerade die Zeit nicht nur verstellt und zugestellt ist, die auch mit einer bestimmten Erfahrung von Affektivität, von Stimmung zusammenhängt. Und wenn wir es aristotelisch und ein bisschen auf den klassischen Begriff der Muse zurückzukommen, auch mit einer bestimmten Art von Entspanntheit durch und in der Zeit zu sein, zu tun hat. Und gerade dieses Moment der Gelassenheit, der entspannten Erfahrung von Zeit ist meiner Meinung nach etwas, was wir heute sehr stark verdrängen. Das hat auch mit sehr vielen religiösen Konnotationen zu tun, dass wir grundsätzlich die Zeit, mal die Vergangenheit, als einen Schuldberg sehen, den wir abzutragen haben, und die Zukunft grundsätzlich als etwas sein, das wir durch Sorge irgendwie zu bewältigen haben, indem wir permanent Zukunft antizipieren und damit aber eine bestimmte Zeiterfahrung verdrängen und ausschließen. Und dieser Ausschluss ist für mich das Unzeitgewiss.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du die Situation lebendig wieder erschaffst, in der ich auch in der Diskussion, von der Matthias Flatscher gesprochen hat, ein bisschen allergisch reagiert habe. Ich reagiere wieder allergisch und sage, was du gerade gesagt hast, ist Philosophie der Wellness. Ich finde, dass das, was du beschrieben hast, großartig im Konzept der Wellness zu fassen ist, dass man eine Form des sozusagen körperlich, geistig angeleitet, angereicherten, sich mit sich selber im Einvernehmen befinden, in einer luxuriösen Atmosphäre, am besten in einem Hotel mit ein paar zusätzlichen Serviceleistungen hat, und an dieser Stelle in kleinen Oasen, im Grünen, und muss man sozusagen nicht weiter beschreiben, sich seiner selber, seines Reichtums, seiner Zeit und seiner Welt erfreut. Das ist ja eine Form der Philosophie, du hast das am Anfang gesagt, die von Aristoteles geprägt ist, und weil die Rede war von dem Manuskript der Sendung, das ich zur Verfügung gestellt habe, da schien es mir eben interessant zu sein, dass das Manuskript der ersten Sendung einer Reihe im Südwestfunk gewesen ist, Philosophie heute, und das heißt also adressiert an ein greifbares Bedürfnis. Die müssen ja ihre Sendungen so machen, dass sie auch Quoten schaffen. Und wie beginnt diese erste Sendung der Sendereihe Philosophie heute? Indem man Aristoteles zitiert und indem man sagt, Philosophie hat immer mit der Muse zu tun, denn die Muse hat etwas mit dem großen Ganzen zu tun, mit den Fragen nach den Hintergründen. Nur wenn wir die Scholae haben, können wir uns das leisten. Das ist eine Zelebrierung eines bestimmten luxuriösen Weltverhältnisses, das sicher eine Form von Attraktivität hat. Wer will das leugnen? Und das mit Sicherheit, sagen wir mal so, eine der Formen von Distanz zum Alltagsablauf signalisiert, die in der Philosophie an der Stelle eine Rolle spielt. Es gibt andere, es gibt die Angst, es gibt die Ekstase, es gibt die Freude, es gibt verschiedene Arten, an dieser Stelle umzugehen. Und um es sozusagen zu Ende zu bringen, ich fand das sehr witzig, dass du auch auf die Geschichte unserer Terminfindung hingewiesen hast. Hier sitzen wir, preisen die Muse und haben einen Monat lang keinen Zeitpunkt gefunden, an dem wir hier gemeinsam sitzen können. Also unter welchen Umständen sprechen wir über die Muse? Ist das, wenn es eine Reflexion und eine Einstellung ist, die etwas mit unserem Leben zu tun hat? Du warst in der Zwischenzeit in den USA. Wie können wir diese Ideen, die du hast, in eine Beziehung setzen zu dem, was unsere Lebensrealität ist?
Genau. Also vielleicht ein paar Anmerkungen. Wellness ist natürlich ein schwieriger Begriff, weil wir ihn heute mit Hotels und so weiter zusammenbringen. Im Grunde hätte ich, wenn wir ihn aus diesem Kontext rausnehmen würden, hätte ich nichts gegen den Begriff Wellness, weil es gibt meiner Meinung nach eine bestimmte Art, dass die Menschen danach stimmen, und zwar ganz wurscht, ob sie nun welcher Gesellschaftsschicht sie zugehören, dass in gewisser Weise die Menschen nach einer bestimmten Art von Wellness suchen, in der sie sich eher wohl als Bad fühlen, also sozusagen Wellness oder Badness, dann bin ich auf der Seite einer bestimmten Form von Wellness und sozusagen gegen eine bestimmte Form von Badness. Nämlich wenn man Badness versteht, ich stehe hier gekrümmt mit Schmerzen oder ich bin versklavt in irgendwelchen Verhältnissen, die ich nicht ausstehen kann, dann gibt es für mich einen natürlichen Impuls zu sagen, ich muss gerade gegen diese Formen kämpfen, um von ihnen rauszukommen. Also sozusagen, wenn Wellness bedeutet, ich stehe nicht arbeitslos vor der Tür, ich stehe nicht unter Schmerzen, ich stehe nicht unter irgendwelchen Zwangsverhältnissen, die mir von außen aufdoktriniert werden, dann würde ich sagen, gibt es einen guten Grund, wie du richtig gesagt hast, dass die Leute sozusagen Quoten schaffen mit diesem Begriff, weil es offensichtlich etwas Allgemeinmenschliches ist und nicht nur einer bestimmten Geografie oder Kultur oder einer bestimmten gesellschaftlichen Sozietät zugehöriges Bedürfnis ist, sich eigentlich gut und wohl und nicht schmerzhaft und gekrümmt oder zwänglich zu fühlen.
Also wenn ich nicht polemisch gewesen wäre, hätte ich ja nicht Wellness gesagt, sondern hätte ich gesagt gutes Leben. Und hätte sozusagen freundlicherweise gesagt, Muße ist ein Konzept des guten Lebens.
Genau.
Auf das werden wir uns einigen können, weil das gute Leben ist auch ein bisschen, sagen wir mal, mit einem Heiligenschein oder so mit einem gewissen ehrfürchtigen Anstrich versehen. Aber da kann man sagen, das ist etwas, wofür neutral Interesse gefunden werden kann und Interesse besteht. Die Themenstellung Muße und die Themenstellung Wellness, das ist für mich das, wie sie sich unterscheiden von diesem eher neutralen Begriff des guten Lebens. Die haben etwas mit Lebenshilfe zu tun, nach meiner Einschätzung. Und mein Protest gegen die Tendenz, die du vertrittst, ist, dass ich nicht glaube, dass wir die Philosophie positionieren sollten als Hilfe zum Leben. Das gibt es immer wieder, das ist auch in Ordnung, aber ich halte es für eine nicht verantwortbare Grundeinstellung akademischer Philosophie, sich hinzustellen und zu sagen, ich, der ein Privileg in einer Denkattitüde hat, lehre euch jetzt therapeutisch, wie ihr mit eurem Körper, das höre ich dabei, wie ihr mit eurem Körper, mit eurer Zeit, mit eurem Selbstverständnis so umgeht, dass ihr ganze Menschen werdet. Das ist nicht die Aufgabe, die ich der Philosophie an der Stelle zuordne.
Ich möchte nur kurz intervenieren, weil du ja genau dieses Unzeitgemäße der Muße da nachdrücklich unterstreichst, von dem Arno Köhler mit Hans-Dieter Bahr gesprochen hat. Nur ganz kurz diesen aristotelischen Begriff, wenn ich den richtig verstanden habe, heißt ja Skole zunächst einmal, dass man entbunden ist von irgendwelchen Pflichten und Aufgaben, dass man eben nicht in Terminen eingezwängt ist. Arno Köhler hat das versucht mit den Lücken deutlich zu machen, die sich ergeben, ein Zeitmodus, der so etwas wie eine Freizeit impliziert. Die Frage ist aber, ob diese Lücken so verstanden werden müssen, wie wir heute Freizeit verstehen, also als etwas, wo wir eben nicht arbeiten müssen, sondern gerade das tun können, was wir wollen, oder auch eben in einer bestimmten Art des Nichtstun, des Faulenzens, oder ob Muße, und ich weiß nicht, ob du dem was abgewinnen könntest, ob Muße nicht als Moment des Sich-Sammeln-Könnens, also jetzt nicht Gelassenheit im herkömmlichen Sinne, dass man eben nichts tut oder relativ locker durch die Gegend wandert, sondern ein Moment der Sammlung, wo man sich quasi mit etwas beschäftigen kann, nicht um zu, auch keine Hilfe zum Leben, sondern quasi um des Wissens selbst willen. Und ob das nicht, also ich weiß nicht, ob wir es Muße nennen müssen, ob das nicht eine Grundbedingung dafür ist, dass wir in einer gewissen Art und Weise Wissenschaft betreiben oder Grundlagenforschung, aber vor allem Philosophie. Ob Philosophie nicht genau dieses Moment der Sammlung benötigt.
Also wenn ich auch durch, es gibt hier immer eine seltsame Verschiebung in der Verwendung der Sprache zwischen uns beiden. Also ich verwende zum Beispiel das Wort Therapie nicht und auch das Wort Lebenshilfe. Beides sind Wörter, gegen die ich genauso allergisch bin und die ich von meinem Mund so nie verwenden würde. Das ist vielleicht, woher von mir ein Widerstand kommt, dass ich hier permanent das Gefühl habe, ich werde in irgendeine Art Diskurs hineingezogen, gegen den ich mich genauso wehren würde wie du und wo ich also überhaupt nichts dagegen sagen würde, sondern wo ich mich eher nicht verstanden fühle oder ernst genommen werde in der Art und Weise, wie ich spreche. Man kann es auch an einem zweiten Beispiel zeigen. Ich habe von Lücken gesprochen und du hast von Ganzheit gesprochen. Also für mich ist Ganzheit, die Suche nach irgendeiner Art Ganzheit, das Gegenteil von, wenn ich sage, die Muße ist eigentlich, ich habe nicht gesagt, der Versuch eines ganzheitlichen Lebens, da kriege ich Nesselausschläge, wenn ich das hören würde. Und daher tut es mir ein bisschen, habe ich Probleme mit den Worten, die da auf mich zurückgeworfen werden. Sondern ich habe gesprochen, dass es hier um eine bestimmte Erfahrung von Zeit geht, meiner Meinung nach auch bei den, also in der Antiken und eben nicht um Wellness. Das ist 19. und 20. Jahrhundert. Und das ist eine typische Art, wie ich als Dekonstruktivist nicht mit Geschichte umgehen möchte. Nämlich, dass man einfach unsere Wellness-Konzepte von Muße einfach zurückfindet, ohne kritisch sich die eigene Tradition anzueignen und mehr oder weniger dann das Wellness-Konzept, das wir haben, im Muße-Konzept von Aristoteles wiederfindet. Das wäre für mich eine sehr unkritische Form, mit Geschichte umzugehen, weil hier mehr oder weniger die Distanz, die geschichtliche, nicht ernst genommen wird. Wenn ich versuche, mich ernsthaft auf und nicht einfach mit unseren Projektionen, das wäre für mich schlechte Philosophie und genau in dem Sinne eine Art Projektionslehre oder wie immer man das nennen würde, wenn ich einfach glaube, ich weiß, was die Griechen unter Muße verstanden haben, also ich muss eigentlich nicht mehr denken, wenn ich mir den Begriff Muße anhöre, weil die können ja unter Muße nicht viel anderes verstanden haben, als was wir heute darunter verstehen. Also das ist für mich, sage ich mal, eine, wenn ich jetzt kritisch sein darf, sehr unkritische Weise mit Geschichte umzugehen, die ich als Dekonstruktivist, wenn ich mich sagen würde, versuche zu verhindern, indem ich eben gerade, und das hat viel mit Muße zu tun, wie ich sie verstehe und wie ich zum Teil auch von Aristoteles gelernt habe, dass Muße sehr viel zu tun hat mit Epoche, mit Zurückhaltung. Das heißt, eine Bewegung, das habe ich auch damals im Seminar gesagt, es ist mal eine Bewegung des Sich-Zurücknehmens und gerade auch im Sinne des Sich-Wissens. Und das ist auch so eine unzeitgemäße Form des Philosophierens für unsere Zeit. Also sozusagen nicht zu sagen, eben ich weiß, was Muße bedeutet, sondern Muße ist für mich gerade auch an dem Beispiel genommen, ernsthaft mich ins Fragen zu begeben, indem ich genau jene Lücken aufsuche in meinem eigenen Wissen und meinem eigenen Vorverständnis von Muße, um mich genau in eine denkende Bewegung hineinzukriegen. Das heißt, das Wort Muße ist genau darum für die antike Philosophie so wichtig, weil es genau auch die Lücken des Wissens und die Lücken zum Beispiel in der Bestimmung von Begriffen meint, für mich. Darum ist es die ursprüngliche Denkbewegung überhaupt in der griechischen Philosophie, die ganz eng natürlich mit dem Fragen als dem alten Gestus des Philosophierens oder wenn man es nochmal traditionsgeschichtlicher hernimmt, mit dem Taumatze, mit dem Staunen zu tun hat. Das heißt, es ist eine Bewegung, und das ist schön griechisch meiner Meinung nach, aus der Weise, wie ich mich versuche, den Griechen von innen her anzunähern, nicht einfach von uns, dass die Griechen unter Muße verstanden haben, gerade das, was wichtig ist für alle Wissenschaftlichkeit, gerade wenn sie grundlagenforschungsmäßig ist, nämlich mal den Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, jetzt weiß ich mal nichts. Es ist genau diese Bewegung der Entleerung und sozusagen dieses entscheidenden Schritt, der meiner Meinung nach überhaupt erst das Betreten der Wissenschaft, zum Beispiel gegenüber Religion ist, dass genau dieser Schritt zurückgemacht wird und gesagt wird, ja, okay, Muße, gut, ich habe das Wort, aber jetzt beginne ich es zu denken. Und das heißt, ich muss jetzt diesen Schritt zurück machen in eine bestimmte Offenheit hinein, und das ist übrigens auch mit dem Wort verwandt, weil sozusagen diese Deutung von Muse hat ja ganz viel mit dem griechischen Wort der Theoria zu tun. Und das Wort Theoria ist ja, wie wir alle wissen, ganz stark diese Haltung des Zuschauers werden. Das ist ganz eine theatrale Haltung, das ist ja ein Forschungsgebiet von mir. Das heißt, da können wir lang drüber reden, über die ursprüngliche Bedeutung von Theoria. Das ist ganz stark diese Zuschauerposition, in der wir eben im Sinne des Theatron zurücktreten und jetzt von außen her sozusagen die Dinge betrachten und damit in eine theoretische Grundeinstellung zu ihnen kommen. Und genau diesen Schritt zurück in die Lücke, in das Nichtwissen, das ist für mich die Geste der Muse, die darum den Raum des Philosophierens öffnet, wenn wir übereinstimmen, dass Philosophieren viel mit Fragen zu tun hat.
Darin stimmen wir überein, aber im Rest praktisch gar nicht. Ich versuche es mal sozusagen von außen. Ich glaube, meine Schwierigkeiten beginnen schon mit dieser Geste des Unzeitgemäßen. Philosophie stellt sich hin und sagt Folgendes, die Nützlichkeit des Nutzlosen. Das ist jetzt nicht deine Formulierung, sondern das ist Höffe, bekannterweise. Das heißt, ein Professor, der nachgewiesenerweise Dutzende Seiten von Publikationen hat, der mit einer der großen Organisatoren und Einflüsse im deutschen Philosophiebereich ist, preist die Nützlichkeit des Nutzlosen. Das heißt, eine ganz bestimmte Geste, die ungefähr dem entspricht, was du von Hans-Dieter Bahr beschrieben hast, nämlich wir definieren erstens einmal das, was wir haben als nützlichkeitsorientiert, pragmatisch orientiert, zu hektisch, wir können doch alle gar nicht mehr wissen, worauf das hinausgeht, und dann praktizieren wir eine Wende, springen aus der Zeit raus und sagen, ist doch eigentlich erstens natürlich zuzugeben, dass das nicht an der Zeit ist. Auf die Art und Weise erregen wir Aufmerksamkeit und wollen für uns einen Effekt erzeugen, den die anderen Leute, die der Arbeit hinterher hetzen, nicht haben. Und in dem Moment, in dem wir dann diese sozusagen das Werkel angehalten haben, an dem wir gesagt haben, ist ein bisschen so wie Notbremse ziehen. Ja? Alle Leute fahren mit der Straßenbahn, denken nicht daran, immer nach vorne, immer weiter, und dann kommt jemand und zieht die Notbremse. Glücklicherweise zieht er die Notbremse, weil in der Notbremse gibt es eine Lücke in der Zeit. Und plötzlich kommen alle Leute drauf, dass sie doch eigentlich gar nicht wissen, warum sie das tun, was sie tun, und dass sie eigentlich ihr Leben ändern könnten, und dass es ein Wort der Griechen gibt, das in dieser Weise ausgenutzt werden kann. Und das finde ich vergleichsweise absehbare und jahrhundertealte philosophische Strategien, die mich nervös machen. Ich gebe zu, dass ich noch gar nicht ins Einzelne gekommen bin. Ich melde mich gleich an einer Stelle, nämlich mit der Lücke, noch etwas sagen zu wollen, was inhaltlich auf das geht, was du sagst.
Ja. Ich wollte nur zurückfragen, Herbert, wenn du jetzt sagst, also, dass du mit dem Unzeitgemäßen nicht umgehen kannst, beziehungsweise auch dieses Innehalten und dieser Freiraum für Fragen, beziehungsweise dieser Ort der Sammlung, frei von Zwecken und Nutzabsichten, dass für dich das eben old-fashion ist, etwas, was eben nicht unserem Gestus des Philosophierens entspricht, welches Alternativkonzept oder wie du dich als Philosoph verstehst, um irgendwie das noch einmal klarer zu machen. Also da, warum du eben mit diesen natürlich aus der Tradition auch überlieferten Begriffen bzw. Haltungen, es geht ja hier auch um eine Hexis, so wenig anfangen kannst, und wie du dir das vorstellst, wie man sich als Philosoph heute verstehen könnte.
Ich bin sehr dankbar für die Frage, weil das ist Gelegenheit, noch wiederum ein bisschen vermutlich einen gemeinsamen Punkt zu sagen. Bei der Vorbereitung habe ich mir gedacht, womit ich mich einverstanden erklären könnte. In dem Zusammenhang ist es, der Gruß der Philosophen soll sein, lass dir Zeit, von Wittgenstein. Ja. Das unterschreibe ich, aber das ist signifikanterweise nicht das, was ich jetzt karikierend zugegebenermaßen gesagt habe. Und dieses Lass dir Zeit ist vielleicht etwas, was uns vereint, und ich würde noch den einen Schritt weitergehen.
habe ich mir schon vorher gedacht, und das so beschreiben, dass ich sage, ich brauche tatsächlich auch zum Philosophieren, brauche ich einfach ziemlich viel Rundumzeit. Das gehört auch zu meinem Verständnis dessen, was in der Philosophie passiert. Das muss zum Beispiel in einer Weise entstehen, das muss wachsen, das kann man nicht abzapfen oder sowas ähnliches. Bestimmte Gedanken kommen nur, wenn man sie kommen lässt, sagen wir es mal so. Sind wir uns vielleicht auch einig, und insofern ist in der Philosophie ein geänderter Zeitmodus vielleicht angezeigt, oder es ist ein Feature der Philosophie, das ich auch eigentlich gut finde und praktiziere. Jedoch, und das ist jetzt mein zweiter Punkt, diesen veränderten Umgang mit Zeit kann man und muss man auch bei einer in einer Verkaufssituation am Laden über den Ladentisch oder in einem Gespräch im vorübergehenden Kaffeehaus oder so finden, nämlich als etwas, was nicht der Philosophie besonders und unzeitgemäß ist, sondern etwas, was man zur Qualität des Lebens immer dazu nehmen kann. Und um jetzt eine Antwort auf das zu sagen, was du fragst und was in einer Weise sozusagen meine Hektik mit dem eben Gesagten verbindet: Ich glaube erstens, dass es für die Philosophie heute wünschenswert und wichtig ist, sich einzuspannen und einspannen zu lassen, zum Beispiel in institutionstechnische und wissensgesellschaftliche Zusammenhänge, wie ich es mache an der Universität. Und dann glaube ich, dass ich, wenn ich da eingespannt bin, hin und wieder einen kleinen Koan produzieren kann. Zum Beispiel, heute gerade habe ich es gemacht, vielleicht erzähle ich die Geschichte. Das war eine Session mit Studienprogrammleitern, und die Studienprogrammleiter sind über eine Person hergefallen, die eine unerwünschte neue Initiative und Reglementierung der Universitätsleitung sozusagen vorgestellt hat. Wir waren voll in Fahrt, und ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, ich möchte darauf aufmerksam machen, das ist so, wie eine Stadt hungert, und in dieser hungernde Stadt kommt eine Waggonladung von Lebensmitteln. Und das erzeugt einen wirklichen Aufstand. Nicht, dass man hungert, erzeugt einen Aufstand, sondern das Auftreten von einer kleinen Ladung von Lebensmitteln, die viel zu klein für alle anderen ist, regt nun plötzlich alles andere auf. Und man hat gesehen, in diesem Zusammenhang hat sich, das war unzeitgemäß, wenn du es haben willst, ja, zu unzeitgemäß in dem Sinn, dass es nicht in dem Duktus dessen gelegen ist, was da alles gewesen ist, aber ich würde nie im Traume daran denken, das mit einem Begriff wie Muße oder dem Einklagen von Muße zu beschreiben. Das ist sozusagen eine Synkope. Also vielleicht können wir uns darauf einigen. Ich bin durchaus für Synkopen. Synkopen sind eine alternative Art und Weise, mit Zeit umzugehen, aber Synkopen sind nicht der sich selbst feiernde Ausnahmezustand aus einer schlecht gemachten Besitzzeit.
Also danke für die Ausführungen. Ich glaube, das konturiert jetzt einiges. Was mir jetzt weniger klar geworden ist, ist deine schroffe Grenze gegenüber Arno Böhler. Und zwar würde ich sagen, dass Arno Böhler erstens nicht davon gesprochen hat, dass das nur für die Philosophie ist, sondern die Philosophie zugegebenermaßen reflektiert darüber, was es eben heißt, hier so eine Art Verzögerung der Zeit evozieren zu können. Und wenn du jetzt sagst, also dass du für eine Synkope bist, beziehungsweise genau für dieses retardierende Moment, dann würdest du ja auf der einen Seite ganz stark wieder den Ausführungen von Arno Böhler in die Hände spielen, der das ja auch quasi nicht nur für die Philosophie, sondern für alle Wissensformen in Anspruch genommen hat, also für den Biotheoretikos, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau.
Ja, ich möchte, also sehr viele Dinge, die du da gesagt hast, würde ich sagen, will ich auch sagen, wenn auch offensichtlich mit einer anderen Sprache, aber sehr viele Dinge würde ich voll und ganz unterschreiben, nämlich, wir haben jetzt, oder ich habe, muss ich zugeben, begonnen mit klassischen Konzepten, wie Aristoteles auch, den ich mit ins Spiel gebracht habe. Für mich ist aber ganz wichtig, dass ich natürlich nicht nur hier einer bestimmten Tradition anhänge, nämlich in der klassischen Konzeption von Aristoteles. Muss eben ein sehr elitärer Begriff, wie wir wissen, für eine kleine Gruppe von Aristokraten, sage ich mal, die von sehr viel freigeschaufelt waren, für das andere rennen und schuften mussten. Und daher ist ganz wichtig, das Nächste, was ich mit dem Wort unzeitgemäß verbinden würde, ist eben, dass hier eine Zeit gedacht wird, die nicht einfach zurückgeht in irgendeiner Vergangenheit, um die nostalgisch wieder in die Gegenwart rufen zu wollen, sondern mit dem von Nietzsche meiner Meinung nach immer noch wunderbaren Konzept des Unzeitgemäßen meint er ja auch einen sehr kritischen Begriff. Und unzeitgemäß ist immer auch gegen eine bestimmte Zeit gedacht und auch gegen die griechische Konzeption von Muße, nämlich, ich habe das auch schon in Zeitungsartikeln und so weiter plädiert, übrigens mit Armin Thurnherr vom Falter auch, dass wir eine Aristokratisierung der Demokratie brauchen. Oder eine Demokratisierung des Begriffs Muße. Damit meine ich natürlich nicht, dass wieder eine Art von Aristokratie im klassischen Sinne eingebaut wird, sondern dass genau diese Konzeptionen demokratisiert gehören. Dass es natürlich nicht geht, dass hier eine kleine Elite an bestimmten exklusiven Orten die Freiheit eingeräumt bekommen, Muße zu üben, sondern mit Demokratisierung des Begriffs Muße denke ich, dass das, was hier zum Teil sehr wichtig und richtig gewollt wurde, aber sehr elitär für eine kleine Gesellschaftsschicht ausgespart wurde, eigentlich eine Konzeption sein sollte, die allgemein zugänglich gemacht werden soll. Und das meine ich mit Demokratisierung des Begriffs Muße. Erstens mal. Das zweite ist, dass der Begriff Muße damit natürlich auch nicht einfach wie im aristotelischen Sinne auf eine bestimmte Arbeitstypus vom Mensch, nämlich den Philosophen, reduziert wird, sondern ganz in deinem Sinne gedacht wird als eine Möglichkeit, Zeit zu leben, die sich im Prinzip überall ergeben könnte. Und daher ist für mich sind für mich zwei Namen, Friedrich Nietzsche und Jacques Derrida, ganz wichtig in der Konzeption von Muße, wie ich sie verstehe. Nämlich einerseits, dass Nietzsche in der Götzendämmerung, und zwar gerade in Bezug auf das Bildungswesen, sagt, was heißt für ihn eigentlich Bildung? Und dann sagt er, sehen lernen, denken lernen, schreiben lernen, wie ich es verstehe, heißt wesenhaft auf einen Impuls nicht sofort zu reagieren. Dieses nicht sofort ist genau, ich versuche jetzt ein bisschen auf deine Synkope einzugehen, das kann man auch ein bisschen bilden. Das würde ich unter musischer Bildung verstehen, nämlich, dass die Leute lernen, also quer zu denken, indem sie ein bestimmtes, bei Nietzsche geht es so weit, bis zu einer bestimmten Angewöhnung im Physiologischen hinein, lernen, einfach nicht nur linear stereotype Mustern zu folgen, sondern eine bestimmte Fähigkeit entwickeln, und zwar sei das in einer Konferenz von einer Sitzung, überraschende, nicht einfach erwartete Impulse setzen zu können. Und ich glaube, dass da gibt es sicher auch unterschiedliche Begabungen, Menschen, die das mehr oder weniger haben, aber es ist auch bis zu einem bestimmten Grade bildungsmäßig möglich, diese Kreativität und dieses Querdenken als sehr wohl auch als ein Moment und von Bildungsaspekt ernst zu nehmen und wahrzunehmen. Und meiner Meinung nach ist das eben eine sehr kritische Form von Bildung, in dem eben gerade dieses Überraschende auch eingehen können auf einen Gedanke, der mir kommt in einer bestimmten Situation und den ich vielleicht nicht nur strategisch vorgeplant habe und aber dann auch den Mut habe, diesen Impuls zu folgen und zu sagen, mal was vielleicht nicht brav linear, im linearen Sinne deren Gepflogenheiten einer Sitzung oder einer anderen Situation bedarf, dass diese Fähigkeit ausgebildet wird. Und ich glaube, dass daher der Begriff der Muße ganz klassisch nicht so schlecht wäre, man kann natürlich auch einen anderen dafür verwenden, weil klassisch der Begriff der Muße eben mit der Freisetzung von Kreativität im Zusammenhang ist. Und wenn Kreativität genau die Fähigkeit ist, nicht einfach nur geplanten Stereotypen zu folgen, dann ist das meiner Meinung nach ein absolut wichtiges Moment, das sowohl im Alltag als auch für Bildung und andere, also gerade nicht nur ein Wort ist, das reserviert ist für die Künstler, die dann vom berufsmäßig die Kreativen sind, sondern Kreativität als etwas, was genau im Sinne dieses demokratisierten Begriffs von Muße etwas ist, in dessen Bildung eigentlich alle Bildungsschichten kommen sollen, und zwar ganz frisch, ob sie Tischler werden, sage ich, oder ob sie Akademiker werden. Und das ist für mich ganz wichtig, weil durch die Verschulung und sozusagen die Überbetonung, da sind wir sicher, oder nehme ich an, vielleicht einer bestimmten Form von Rationalität und sozusagen einer verwalteten und strategisch rational permanent über Planungsintentionalitäten funktionierende Organisation dadurch auch subversiv unterlaufen werden kann. Und dieses Moment ist mir ein wichtiges.
Ich fand, dass du ein paar sehr wichtige Sachen gesagt hast. Ich möchte auf zwei reagieren. Das eine ist diese Sache mit der Demokratisierung der Muße. Wenn das heißt, wir müssen unter gegenwärtigen Bedingungen die Zeitverzögerung auch neu lernen, bin ich einverstanden. Die Schwierigkeit, die ich mit Muße habe, könnte ich am besten so ansprechen, dass ich sage, wenn wir das zum Beispiel über Wohnformen machen, dann müsste man sagen, alle Menschen unter dem gegenwärtigen Stand der Technik, unter dem gegenwärtigen Stand der Bevölkerung und Überbevölkerung sollen so menschenwürdige und richtig entworfene Wohnungen haben. Was man aber nicht sagen kann, ist, jeder soll ein Seegrundstück haben. Seegrundstücke gibt es nur beschränkt. Seegrundstücke sind per Definition Elite. Und wenn ich jetzt sage, jedem sein Seegrundstück, dann bin ich in einer falschen Vorstellung. Nämlich dann kombiniere ich einen demokratisierten Aristokratieanspruch auf eine Art und Weise, der sich nicht ausgehen kann. Ich sage nicht, dass du das tust. Ja? Ich sage nur, so wie ich höre, wenn ich höre, Demokratisierung der Muße, dann impliziert das für mich nicht ein sozusagen breit angelegtes und den gegenwärtigen Bedingungen neu angepasstes Umgehen mit der Zeit, sondern es wird sozusagen eine Privileghaltung der Zeit gegenüber wird genommen und wird die Demokratisierung angesetzt. Das wollte ich sozusagen zum Ersten sagen. Und zum Zweiten, was mir sehr gut gefallen hat, ist dieses nicht sofort reagieren, weil ich mit dem ganz einverstanden bin. Und da kann ich vielleicht ein bisschen mehr erklären, auch nochmal auf deine Frage, wie ich da mich selber positionieren würde. Und das würde ich so sagen. Von der philosophischen Ausbildung bin ich auf jeden Fall jemand, der zunächst einmal gesagt hat, nicht sofort reagieren, der das auch abgesichert und argumentiert hat mit den Verweisen auf die bekannte klassische Tradition. Dann habe ich mir gedacht, na alles kann das doch nicht sein, und bin zum Beispiel in einen Bereich hineingekommen, der gehetzte und Falterbereich und anderer Bereich zum Beispiel der gegenwärtigen Medien ist. Und habe eine Zeit lang das verworfen, das nicht sofort reagieren und sofort reagiert. Und bin drauf gekommen, das ist durchaus an vielen Stellen lustvoll. Das kann Effekte erzeugen, die man sonst schlicht und einfach nie hatte. Und gleichzeitig ist es aber eine austrocknende Geschichte und etwas, was ich im Laufe der Zeit nicht so wirklich weiter aufrechterhalten wollte. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, und das ist jetzt der Punkt, an dem meine Betroffenheit ist, es gibt Kollegen, die haben es geschafft, immer sofort zu reagieren. Die sind in diesen Bereichen immer sofort da, in großer Geschwindigkeit, und die reden dann immer von Muße, oder reden gerade nicht von Muße, aber die reden sozusagen, wo sie gerade auch, wo sie immer sofort auf alle Ansprüche, die an sie kommen, reagieren, sagen sie, die Philosophie ist das andere Geschäft. Das ist das Geschäft, wo man nachdenkt, das ist das Geschäft. Und das ist für mich auch, um noch ein anderes Bild reinzunehmen, das ist sozusagen das Meisterstück, das Mont Blanc-Meisterstück. Es wird mit Worten in diesem Zusammenhang etwas Luxuriöses evoziert, was die Leute, und das muss man dazu sagen, was sie ja hören wollen. Das ist mein Punkt, wo wir am Anfang den Streit hatten. Ich glaube, die Leute wünschen sich, dass man ihnen schöne Worte mit schönen Etymologien und schöner Geschichte, dass man sie ihnen sozusagen vor Augen führt. Aber die Demokratisierung ist ein Prozess, der für mein Gefühl, sagen wir mal, durch viel schwierigere Stufen läuft.
Natürlich, aber das ist für mich auch klar. Wenn ich dieses Wort von Nietzsche, das für mich sehr wichtig ist, auch in meinem praktischen Unterricht, ich versuche ja das sozusagen meinen Studenten hier in meinen Seminaren und etc. auch durchzuspielen, dass für mich persönlich wichtig ist, dass die einfach auch lernen, genau diesen Impulsen, die sie haben, irgendwie auch quer zu schießen, dass die einfach auch erlaubt sind und in einer gewissen Weise auch gefördert werden. Das Wichtige, und das vielleicht nochmal zurückzukommen zu der Konferenz, weil da wird es ja nochmal schwieriger. Da hast du ja auch sehr. Nietzsche geht ja zu der Sache, die du jetzt gesagt hast, das ist für mich eine wichtige Sache, nämlich, dass Nietzsche ja seltsamerweise dieses Bildungsideal, und das ist wirklich seine Bildungskritik seiner Zeit, die er da gibt in der Götzendämmerung, wo er dann genau diese Dinge bringt, dass eigentlich die erste Vorschulung zur Geistlichkeit, also wenn man will, die Grundstufe des Geistes, genau dieses, was man klassisch Muse gemacht hat, nämlich dieses nicht im ersten Moment sofort reagieren und damit eben nicht, was er sagen würde, reaktionär, Ressentiment geladen zu reagieren, sondern genau in dem eigenen Physiologie, wie er das nennen würde, er war ja Physiologe auch ganz schön, genau diese Lücken hineinzubringen, nämlich in der Fähigkeit nicht zu reden. Es ist ja ganz interessant auch hier, dass Nietzsche gerade den Künstlern diese Fähigkeit zuschreibt, weil wir ja heute meistens das Klischee haben, dass der Künstler der Nervenschwache ist und der mehr oder weniger immer irgendwo hysterisch oder was immer. Das fände ich sehr schön. Für mich ist das immer sehr schön, dass Nietzsche eigentlich den Künstler als den Menschen des großen Willens, genau weil er die Fähigkeit hat, nicht sofort stereotyp reagieren zu müssen auf Impulse und auf Reize. Für mich ist jetzt noch eine darüber hinaus, also ich wollte hier noch kurz zur Konferenz zurück, weil das ist auch wichtig im asiatischen Kontext, mit dem ich mich eben auch auseinandersetze und den ich philosophisch auch ernst nehmen wolle, weil ich nicht glaube, dass nur die Europäer philosophieren können, sondern dass auch andere Kulturen fähig sind, Philosophie, und zwar geistreiche Philosophie zu machen. Das ist nämlich auch die asiatische Philosophie, wie ich in diesem Vortrag ja auch gesagt habe, ganz stark darauf betont, dass das Haltungen sind, um dein Wort aufzunehmen. Dass das ganz extrem Haltungen sind, primär eine Weise, wie ich mich in der Zeit drinnen halte und nicht, wie ich mich aus der Zeit rausnehme. Das wäre auch noch, wenn wir wieder ein bisschen strittiger werden am Anfang, weil du einmal gesagt hast, sozusagen Muse hat so diese Tendenz des Rückzugs aus der Zeit.
Eine Lücke.
Ja, aber die Lücke in der Zeit, nicht außerhalb der Zeit, sondern in der Zeit. Es wird ja, das ist ja für mich vielleicht noch eine ganz wichtige Tendenz, das kann man aus dem Asiatischen lernen, weil es nicht christlich ist. Nämlich, dass die natürlich die Zukunft denken als eine bestimmte, als ein Adverb eigentlich. Zukunft ist ein Modus, wie man etwas aktuell vollzieht. Und Zukunft ist nicht primär etwas, was aus der Zukunft auf uns zukommt, sondern Zukunft ist die Art und Weise, der Modus, wie ich die Gegenwart lebe. Und sozusagen, das ist ja entscheidend, was die sagen, die Gegenwart hat eine Lücke. Und genau diese Lücke im Jetzt, in der Gegenwart, ist der Aspekt der Zukunft. Also die Zukunft ist nicht etwas, was auf die Zukunft geht, sondern die Zukunft ist genau dieser offene Moment im Hier und Jetzt des Nun, wie man sagen könnte. Also das ist auch ganz wichtig. Das wäre nämlich eine ganz wichtige Kritik in Bezug auf den klassischen Arbeitsbegriff, den wir haben, der natürlich historisch ganz stark vom Christentum gepusht und gehypt wurde, wie wir das heute sagen, dass wir permanent einen solchen Wahnsinn von Zeitnachrennen haben, weil wir natürlich die Zukunft permanent projizieren als irgendein Moment T plus was immer, wo die Zukunft das ist, was jetzt gerade nicht ist und was in irgendeiner Weise in einer Vorausschau erst erreicht werden muss. Während ich glaube, sowohl noch bei den Griechen, bei den Indern ist es ganz klar, Zukunft und Lücke nicht etwas außer der Zeit macht, sondern einen bestimmten Modus des Hier und Jetzt in der Zeit selber. Das heißt, weil wir, und das ist, wir diese Offenheit im Hier und Jetzt erfahren, dann müssen wir dieser Offenheit nicht permanent sozusagen als regulative Idee in der Zukunft hintenherrennen. Das ist mir auch noch ganz wichtig. Das wäre jetzt von dem Aspekt her Niroda etc. von der indischen Philosophie, die ich ja da auch in der Konferenz ins Spiel gebracht habe. Also, dass die Lücke nicht außer der Zeit ist, sondern was die sagen würde, das bringt mich eigentlich ganz in das Hier und Jetzt dieses Augenblicks und dieser Zeit herein. Es gibt ja auch bei den Griechen die Nähe zwischen Muse und Kairos. Dass sozusagen der Kairos direkt in einem Zusammenhang steht mit der Muse. Das heißt, es ist die Lücke, heißt in der Situation und nicht außerhalb der Welt sozusagen diesen kleinen Freiraum ergreifen und dafür einen Sinn auszubilden. Das,
okay. Ganz kurz, nur um den Punkt noch einmal stark zu machen, der mir da sehr gut gefällt, dass du dieses Nietzsche-Zitat nicht unmittelbar, nicht direkt reagieren zu müssen, dorthin zu lesen versuchst, dass wir eben nicht reaktiv, reaktionär agieren, sondern in einem Moment der Nicht-Vorausberechenbarkeit, Nicht-Programmierbarkeit, etwas, was sich gegen einen Automatismus wendet, dass von dort her aber auch was verstanden werden kann, dass die Philosophie auch ad hoc intervenieren kann, wie du das jetzt gesagt hast. Also es wäre nicht nur die Verzögerung, sondern quasi die Verzögerung wäre das, dass eben das Fortschreiten nicht absehbar ist. Was mir da besonders gut gefallen hat, ist, dass du mit diesem, sagen wir, Konzept der Muse versucht hast, auch Bildung und Kreativität zusammenzubringen. Also das scheint dir ja auch sehr wichtig zu sein und auch so etwas wie eine kreative Existenz. Jetzt wollte ich dich, Herbert, fragen, ob du von so einer Brechung der Muse, die quasi nicht mehr mit diesem klassischen Freiraum, Freizeit etc. Versucht umzugehen, dass diese Brechung ein Moment impliziert, das eben nicht absehbar ist und ob nicht das genau das auszeichnet, was wir eben unter Wissenschaft oder Philosophie verstehen.
Also die Wissenschaft, die dazu geführt hat, dass wir einen Job haben, besteht nicht aus Lücken, sondern aus Publikationsdaten. Und sie besteht aus Kongressen und sie besteht aus Seminaren und aus 250 Studierende im Hörsaal sitzen in der Vorlesung Sprachphilosophie. Das ist die real existierende Wissenschaft. Jetzt, was ist der Inhalt dieser Wissenschaft? Die Universität ist eine Berufung, um Derrida zu zitieren oder sowas ähnliches. Und an diesen Widerspruch, sagen wir mal, kiefle ich, um es zu sagen. Ich stelle mich dorthin vor 250 Leute, von denen die 250, also von denen die meisten beschränkt wissen, warum sie dort sind, wo sie sind, und sage ihnen, die Philosophie ist eine Berufung. Und diese Berufung schließt ein, eine ganz bestimmte Art und Weise des Zeitmanagements, des Umgehens mit der Zeit. Ich kann an vielen Stellen, das ist ja in dem Gespräch jetzt deutlich geworden, an vielen Stellen mit deinen Beobachtungen, die du über dieses Zeitmanagement und über die Tricks und die Erfolgsaussichten dieses Zeitmanagements sagst, etwas anfangen. Aber was ich nicht kann, ist diesen Aspekt dessen, dass wir in der Philosophie erfolgsorientiert mit Berufsaussichten und mit Öffentlichkeitsanspruch und mit Steuergeldern eine Tätigkeit vollziehen, die kann ich nicht auf direkte Art und Weise in diese Worte ummünzen. Da brauche ich einen Filter dazwischen. Das ist, glaube ich, die Widerständigkeit, für die ich da stehe in dem Gespräch.
Da möchte ich gerne einsetzen, was heißt der Filter? Vielleicht kannst du darüber noch sagen, Derrida geht es ja nicht darum, dass die Philosophie eine Berufung ist, sondern dass der Professor als Berufener verstanden werden muss, als Profession, als jemand, der ein Bekenntnis ablegt, der Zeugnis abgeben muss. Das heißt, dass ein Professor dadurch sich als Professor auszeichnet, dass er nicht bloß Wissen reproduziert, sondern quasi hier dieses Moment der Innovation, der Kreativität in einer Weise ins Werk setzt, dass er dafür Zeugnis ablegt. Das ist die Idee von Derrida. Jetzt hast du gesagt, die wissenschaftliche Praxis sieht anders aus. Wir müssen einen Filter dazwischen legen. Erstens würde ich sagen, schaut die wissenschaftliche Praxis tatsächlich anders aus? Oder wird man mit diesem Moment der Kreativität, der nicht bloßen Reproduktion, des bloßen Automatismus, quasi umgehen müssen, wenn wir so etwas wie Philosophie betreiben wollen, beziehungsweise auch Universität betreiben wollen. Immer dort, glaube ich, wo Wissen sich ereignet, auch durchaus im emphatischen Sinne, wo Grenzen gesprengt werden, denk an Gödel, Einstein etc., dann muss für etwas eingestanden werden, in dem Sinne, dass nicht bloß Überkommenes reproduziert wird. Würdest du diesen Aspekt gänzlich ausklammern wollen? Oder wie möchtest du den reinbringen? Oder besteht unsere Wissenschaft nur als Kongress?
Nein, ich glaube, in dem Gespräch habe ich zumindest sozusagen eine nicht explizit ausgewiesene, aber funktional eine dekonstruktive Einstellung. Zeugen für, also als Zeuge einstehen ist schon in Ordnung, aber ich muss auch eine Dekonstruktion des christlichen Zeugenbegriffes machen, was Derrida ja durchaus nahe sein könnte, und ich würde quasi auch eine, also unsere Position, unsere entgegengesetzte Position ist ja eher die, dass ich an der Stelle für eine Dekonstruktion des Begriffes der Muße eintrete und du für eine Rekonstruktion, für ein Wiederfinden, sagen wir mal so, für ein Wiederfinden von verloren gegangen.
Aber nicht verloren einfach gegangen, reproduzieren von Aristoteles.
Nein, meine ich Rekonstruktion.
Ja. Also sozusagen von diesem.
Du wolltest noch was?
Genau, also sagen. Zum Schöne, also ich habe nur noch einen Schluss. Weil ich habe ja noch gesagt, dass Derrida für mich die dritte wichtige Bezugsquelle neben Aristoteles und Nietzsche, über den wir jetzt mit dieser nicht sofort reagieren gesprochen haben, weil ich glaube, auch hier, ohne jetzt an diesem Wort Muße kleben zu wollen, sozusagen, das war ein Vorschlag, das unter dem Wort Muße zu machen, aber was jetzt gerade zur Sprache gekommen ist, ich habe ja jetzt gerade auch ein Hearing gehabt hier an der Universität, an dem ich eigentlich für die unbedingte Universität von Derrida vorgetragen habe, wobei ich gesehen habe, dass das nicht bei allen nur wohlwollend aufgenommen wurde. Aber in dem Sinne kann ich dafür auch stehen. Und so praktiziere ich auch meinen akademischen Beruf. Ich stehe dafür, dass die Universität auch ein Bekenntnis ist. Und ich glaube, dass das Wort Muße etwas von dem ins Spiel gebracht hat, was Derrida Ereignishaftigkeit nennen würde. Das heißt, die Muße, wenn wir sie eben nicht nur klassisch, geschweige dann noch aus der Brille des 19. Jahrhunderts, also die Interpretation der Antike aus dem 18. und 19. Jahrhundert herdenken, dann ist Muße für mich ein brauchbarer Begriff, nochmal, an dem ich nicht hänge, aber den man meiner Meinung nach sinnvoll auch dahin verwenden könnte oder aufpropfen könnte mit, in Verbindung mit diesem Ereignisbegriff von Derrida. Dass, du hast es selber vorher gesagt, dass zum Beispiel einfach wahrgenommen und ernst genommen werden, dass die Gedanken kommen und nicht sozusagen das denkende Subjekt herrschaftlich sich das vorstellt, sozusagen selber aus sich heraus schöpft, sondern dass Gedanken radikal und gerade die großen Gedanken den Charakter haben, dass sie zu uns kommen, was natürlich jetzt nicht religiös interpretiert werden muss, sondern was eine bestimmte Passivität, sage ich mal, beinhaltet, um das offener und neutraler zu halten, und dass ein Schätzen und Wiederschätzen positiv dieser Formen der Passivität, die alles andere als mechanisch passiv sind, dass diese Formen der Passivität eigentlich eine Wertschöpfung darstellen, die bei uns gesellschaftlich nicht mehr gesehen wird. Und ich finde, dieses Ausblenden zum Beispiel dieser unbewussten Kreativität oder unbewussten Passivität im Menschen, dass das eine entscheidende Ressource auch für das Denken selber ist, auch da wieder Nietzsche hernehmen, der Großteil unserer Gedanken spielt sich unbewusst ab und daher kommen sie zu uns mehr, als dass wir sie einfach strategisch hervorbringen würden. Ich glaube, dass diese Ressourcen, die im Menschen sind und im Lebendigen überhaupt sind, dieser Passivität als Kreativität und nicht einfach nur als Mechanik, das ist etwas, was genützt werden müsste, auch im Sinne von Derridas, als Öffnung und Aussetzung in diese Unmöglichkeit hinaus, die wir eben nicht denken können, weil unsere Antizipationsfähigkeiten glücklicherweise das alles sein im Ganzen nicht überblicken können.
Sehr geehrte Zuhörerinnen,
Wenn Sie die Sendung bis jetzt verfolgt haben, haben Sie wahrscheinlich sehr viel Muße gehabt. Wir hoffen sehr, dass diese Lücke für Sie eine erfüllte war und würden uns wünschen, wenn Sie uns wieder besuchen würden.